Wenn ein Campaign Manager eine Marketingkampagne versemmelt, gibt's richtig auf die Mütze. Wenn 5 Developer ein Jahr lang ziellos arbeiten, hinterfragt das im Marketing-Kontext aber oft niemand. Und damit herzlich willkommen zu den Marketing Pioneers. Kennt ihr das irgendwoher? Dann solltet ihr euch mal die neue Folge mit Katrin Prigner anhören. Katrin ist schon das zweite Mal zu Gast und das hat auch einen guten Grund. Die erste Folge war nämlich inhaltlich so lehrreich und spannend und ist auch bis heute in Hörerzahlen eine der meistgehörten Folgen, dass wir entschieden haben, eine zweite Folge aufzunehmen, um über das Thema zu sprechen, das euch alle da draußen betrifft, nämlich die Automatisierung von Marketingprozessen. Katrin ist hier als Freelancerin unterwegs, hat früher mal unter anderem das MarTech-Team bei Zalando geleitet und weiß daher, wovon sie spricht. Und wer kennt's nicht, ihr wollt beispielsweise eure Budgetallokation oder die Creative-Optimierung automatisieren und am Ende kommt ein schlechter Excel 2.0-Case dabei raus. Ich habe das selber sehr häufig erlebt. Und wie ihr das besser macht, darüber sprechen Katrin und ich ganz konkret. Mega spannendes Thema und sicherlich eines, bei dem ihr immer wieder feststellen werdet, dass ihr oft schon vor den gleichen Fragestellungen standet und vielleicht können wir euch heute ein bisschen helfen.
Los. Digitales Marketing bedeutet nicht nur Werbekontakte einzukaufen, sondern auch Werbung intelligent und personalisiert anzusteuern. Dabei liegt der Fokus immer stärker auf den NutzerInnen. Gleichzeitig müssen Unternehmen trotz veränderter Rahmenbedingungen und schnellem Wandel die Effizienz im Marketing unablässig heben und up-to-date bleiben. Daniel Distler spricht mit führenden Online-Marketing-Experten über deren Strategien und zeigt Schritt für Schritt, wie gutes Online-Marketing funktioniert.
Herzlich willkommen zu den Marketing Pioneers. Hey Katrin, schön, dass du wieder dabei bist. Bevor du dich gleich vorstellst, kleiner Fun Fact für die Zuhörer, Zuhörerinnen. Unsere erste Folge, die wir aufgezeichnet haben, ist jetzt auch schon wieder irgendwie 1,5, 2 Jahre her, ist bis heute eine der meistgehörten Folgen. Von daher freue ich mich wahnsinnig, dass du dir jetzt auch wieder die Zeit genommen hast. Und offensichtlich wissen die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, was gut ist, und stell dich doch netterweise nochmal ganz kurz vor, wer bist du und was magst du, falls jemand die erste Folge noch nicht gehört hast?
Okay, erstmal vielen Dank für die Einladung, freut mich wieder hier zu sein. Ganz kurz zu mir, ich bin seit über 20 Jahren im Online-Marketing, habe mich so ein bisschen an der Nahrungskette entlang gearbeitet, habe an der Publisher-Seite angefangen, war auf der Agenturseite als Mediaplanerin und bin dann auf der Advertiser-Seite gelandet, war da zum Beispiel 6 Jahre bei Zalando. Und bin dann aber so von der klassisch kommerziellen Seite auf die technische Seite gewechselt, habe das MarTech-Team bei Zalando aufgebaut und geleitet und bin eben in den Bereich Product Owner, Product Management gegangen. Und seit 2018 bin ich selbstständig als Beraterin und mache die verschiedensten Themen von Tracking, Automatisierung, Measurement Frameworks, alles, wo irgendwie Technik und Marketing aufeinander trifft.
Das finde ich ja übrigens auch das Spannende bei dir, dass du so viele unterschiedliche Perspektiven mitbringst. Hat nicht jeder, also es gibt ja Menschen, die nur im Konzern sind ihr ganzes Leben lang und da auch glücklich sind. Andere, die sozusagen eine Agency-Laufbahn vornehmen und da seit 20, 25 Jahren in der Agency sind. Ich habe das selber gemerkt. Also ich bin ja nach 15 Jahren erstmalig sozusagen auch mal raus aus dem Konzernumfeld und war jetzt ein Jahr im Startup. Und es hat mir extrem gut getan, weil man die Perspektive halt wirklich mal auch wechseln muss, wenn man nicht will. Ist mir am Anfang gar nicht so leicht gefallen, die ersten Wochen. Aber einfach mal umzudenken, Dinge auch anders zu machen, vielleicht in dem Fall pragmatischer, ja, weil im Konzern hast du irgendwie krass viele Prozesse, ganz viele Menschen, die du mitnehmen musst, Meetings mit 20 Leuten und so. Und im Startup sitzt du halt im Zweifel zu dritt da und musst halt überlegen, wie du es jetzt irgendwie bis nächste Woche auf die Kette kriegst. Also super spannend, dass du da auch schon alles mitgemacht hast. Und ich glaube, das ist auch dann das, was dich auszeichnet. Wir kennen uns ja aus deiner Freelancer-Laufbahn, vielleicht das noch als kurze Info. Da habe ich auch schon mehrfach mit dir zusammenarbeiten dürfen. Und wir haben uns heute ein Thema rausgesucht. Ich überlege mir ja immer so ein bisschen, wie kann die Folge dann später auch mal heißen, wenn sie live geht. Im Moment ein bisschen sperriger Titel, vielleicht fällt mir noch was Besseres ein. Die Herausforderungen von Product Management im MarTech könnte man es wahrscheinlich nennen, aber wie gesagt, ein bisschen sperrig und theoretisch im Moment. Worum geht's, um das mal gleich anfassbar zu machen für euch da draußen auch, ja? Du hast ein wunderschönes Beispiel gebracht in unserem Vorgespräch und das will ich jetzt mal aufgreifen. Da hast du nämlich gesagt, hey, wenn Marketing Manager oder ein Campaign Manager, der im Unternehmen irgendwie für eine Marketingkampagne, sei es Performance Marketing oder auch Branding, ist ja egal, die Kampagne versemmelt, schreit jeder. Wenn aber irgendwie 5 Developer ein Jahr lang ziellos auf irgendwas hinarbeiten, hinterfragt im Zweifelsfall niemand, obwohl ja auch krass viele Ressourcen dahinter hängen. Was meinst du damit? Erklär doch mal.
Ja, ich meine damit, dass es mich manchmal wirklich sehr erschreckt, wie insbesondere technische Projekte, wie entschieden wird, was überhaupt gebaut wird oder was angegangen wird, ohne dass es da eine sinnvolle Impact-Abschätzung gibt oder es einfach das gemacht wird, wonach am lautesten geschrien wird oder was eben gerade das Coolste ist, was man machen sollte. Und genauso, wenn man was baut, dass da also teilweise nicht mal User Analytics eingebaut werden. Das heißt, man weiß gar nicht so richtig, wird das genutzt, wird das richtig genutzt. Das ist so ein bisschen diese berühmten selbstautomatisierten Reports, die kein Mensch anguckt, ne? Das sind solche Punkte. Oder wenn man sich mal aus einer SLA-Sicht Gedanken macht, wenn man ein externes Tool einkauft, ne, und dann guckt man sich den Vertrag an und sagt, um Gottes Willen, was würde denn passieren, wenn dieses Tool 48 Stunden ausfällt? Und dann fällt so ein internes Tool, habe ich auch schon erlebt, 3 Monate aus und man sagt, ach, so schlimm ist das gar nicht. Und dann darf man aber um Gottes Willen ja nicht nachfragen, so wie viele Ressourcen hat es denn verschwendet, dieses Tool überhaupt zu bauen? Und das ist das, was ich sehr, sehr interessant finde, weil wenn ich eine neue Stelle ausschreiben möchte, dann wird natürlich die Overhead-Kosten genau geguckt, lohnt sich das, was kommt da für ein Output raus? Aber sobald das Team mal da sitzt, finde ich es teilweise schockierend, wie wenig Gedanken man sich darüber macht, ob diese Ressourcen wirklich effizient eingesetzt werden.
Und da gibt es ja viele Beispiele, ne? Also wir haben ja da auch im Vorgespräch so ein bisschen drüber nachgedacht, okay, sozusagen, was ist jetzt, was im Marketingbereich dann gebaut wird, in Anführungszeichen, wo dann vielleicht im Zweifel viel Ressourcen reinfließen, aber dann halt irgendwie keiner so richtig hinterfragt. Einerseits, hat es jetzt überhaupt Sinn gemacht, was wir gebaut haben? Also ist die Automatisierung des alten Prozesses überhaupt richtig gewesen? Und das Zweite ist halt genau, wie viele Leute sitzen da dran, wie lange? Und da hast du ein paar genannt, die ich ganz spannend fand. Einfach mal so in den Raum geworfen, auch da wieder, um es anfassbarer zu machen, Budgetallokation automatisieren. Ja, ist ein Use Case, ich glaube, den hat jeder. Ja, also jeder Head of Marketing oder Performance Marketing hat den. Im Zweifel gibt es Kollegen im Martech, die das dann irgendwie bauen, oder im Analytics-Team, die das dann irgendwie bauen. Aber das sind doch so Prozesse, die, also was läuft da aus deiner Sicht schief oder wo fängt dann sozusagen schon der Fehler im Prozess an?
Also häufig wird direkt eine Lösung gebaut, ohne dass man überhaupt ein Problem dazu hat oder das Problem richtig verstanden hat oder wirklich beschreiben kann. Das ist so der Klassiker, dass man eigentlich sagt, wenn ich Inhouse-Ressourcen habe oder selbst wenn ich ein externes Tool dafür einsetzen möchte, ich muss ja eigentlich wissen, was ist mein Problem? Also was ist der Output, der am Ende dabei rauskommen soll und was ist der Impact von diesem Output? Ne? Also weil das eine ist ja, der Developer hat so Definition of Done. Ja, also du sagst so, ich hab's gebaut und das ist für ihn quasi Success. Aber dieses Tool soll ja auch irgendwas machen und irgendeinen Impact kreieren. Und das sind im Prinzip diese Success-Kriterien. Nicht nur, wir haben es fertiggestellt, sondern da kommt hinten dabei was raus. Das andere ist, dass manchmal wird was gebaut und Budgetallokation ist vielleicht auch ein gutes Beispiel. Lass es einfach mal aus dem Display-Marketing oder Social kommen. Und dann wird das in so einem Silo gedacht, wie man das machen kann. Dabei ist Budgetallokation eigentlich was in jedem Paid-Kanal anfällt und im Prinzip auch Cross-Channel-technisch relevant ist. Das heißt, eigentlich muss man dieses Thema ganz anders denken. Und wenn man dann an Prototypen denkt, muss man ehrlicherweise sagen, meistens landet man dann im Search, weil dort mehr Geld ausgegeben wird in den meisten Unternehmen, anstatt im Display. Und dann sind die Gesichter natürlich relativ lang, weil wir haben ja am lautesten geschrien und es war unsere Idee in Anführungsstrichen. Auch da geht so ein bisschen was schief. Oder man kann natürlich sagen, Budgetallokation kann ich völlig unabhängig von der Datenbasis automatisieren. Also ich kann sagen, ich habe zwar kein cooles Measurement Framework, aber ich automatisiere es auf Basis der operativen Daten und irgendwann, wenn ich mein Measurement Framework im Griff habe, dann ziehe ich einfach die besseren Zahlen nach denen ich steuere. Kann man machen, ist in manchen Fällen tatsächlich auch sinnvoll. Allerdings, wenn es exakt die gleichen Ressourcen sind, die an dem Measurement Framework arbeiten würden, wie die an der Automatisierung arbeiten, würde ich sagen, kriegt erst eure Zahlen in den Griff, bevor ihr dann was automatisiert. Also da passieren relativ viele Dinge. Mhm.
Du hast jetzt einen ganz validen Punkt genannt, nämlich aus welchen Teams sozusagen kommt überhaupt die Anforderung oder von wem kommen die Anforderungen? Kann ja auch der Abteilungsleiter sein, der Head of Marketing oder Director Online Marketing, wie auch immer. Weil tatsächlich sind ja wahrscheinlich die Anforderungen oder die Fragestellungen minimal anders. Die einen sind vielleicht schon auch in der Art und Weise, wie sie den Kanal steuern, ein bisschen weiter oder es wird deutlich mehr Budget eingesetzt. Das heißt also, wer ist denn überhaupt dann der richtige Anforderung? Wenn wir jetzt mal bei dem einen Beispiel bleiben, also ist es dann wirklich der SEA-Manager oder der Programmatic Display Manager oder muss sich sozusagen nicht jemand darum kümmern, der eigentlich eher von außen drauf schaut oder eine holistischere Perspektive hat? Oder ist es ein Webanalyst sogar vielleicht, der sozusagen losläuft und sagt, hey, ich baue euch jetzt mal was? Oder ist der dann wieder zu weit weg von der Kanalexpertise?
Ja. Also prinzipiell bin ich erstmal ein Fan davon, jeder kann Ideen reingeben. Im Prinzip sogar der Praktikant. Also der mag meistens tatsächlich jemand, der neu reinkommt und der einfach immer diese typischen Kleinkind-Warum-Fragen stellt, der mag manchmal tatsächlich einen sehr, sehr smarten Überblick haben, ob das was falsch läuft. Also um Gottes Willen, das muss jetzt nicht jemand, der absolute Experte ist. Ich glaube, eine neutrale Instanz hilft auf jeden Fall. Weil man da, also man, jedes Unternehmen ist politisch am Ende des Tages und es sind so ein bisschen Macht- und Positionsfragen, es sind ein bisschen Kompetenzfragen mit drin, also so eine, sage ich mal, neutrale Schweiz mit reinzuholen, die dann vielleicht auch mal die Dinge gegeneinander priorisiert und abwägen kann und die richtigen Fragen stellt, hilft. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man eben nicht daherkommt und sagt, ich weiß, was ich haben will, bitte baut das mal, sondern dass man eben diese Schritte zurückgeht, um zu sagen, wo will ich denn eigentlich hin? Also was ist der Output? Es geht nicht darum, wie wir das machen, wie. Mhm. Das ist eine technische Frage. Die sollte vielleicht eigentlich gar nicht zwangsweise aus den kommerziellen Teams, also da gibt es auch Leute, die tech-savvy sind, um Gottes Willen, die sollten da auch involviert sein. Aber das ist eine technische Frage. Eigentlich sollte ich nur sagen, welchen Business Impact will ich haben, wie ich dorthin komme. Da gibt es ganz viele technische Möglichkeiten und manche hat vielleicht der ein oder andere in der kommerziellen Rolle, überblickt der gar nicht, was es da an Möglichkeiten gibt. Und dann endet man in diesem berühmten Excel 2.0. Also man automatisiert das, was man heute irgendwie macht, anstatt komplett neu zu denken, ne, auf so einer grünen Wiese.
Aber dann ist es ja trotzdem entscheidend, mal zu fragen, wer sozusagen der Hauptanwender oder Anforderer ist, weil, also im Beispiel Budgetallokation, ist es ja wahrscheinlich dann schon eher der irgendwie Head of Marketing, Head of Online Marketing, weil der muss ja damit arbeiten, der muss am Ende dann vielleicht auch eine Entscheidung treffen, weniger der Manager. Okay, die Idee soll und kann und darf unbedingt auch von jedem aus dem Team kommen, klar. Aber wenn wir jetzt mal ein zweites Beispiel mit reinwerfen, Creative Optimierung ist ja vielleicht dann was eher aus einem Kanal kommt, vielleicht von einem Display-Menschen sozusagen, der halt tagtäglich auch mit dem Thema Creative wirklich operativ zu tun hat. Aber dann ist ja wirklich die erste Frage so ein bisschen, also wer ist sozusagen der Key Stakeholder auch, oder? Also weil wer muss dann letztendlich damit arbeiten, tagtäglich, wöchentlich, wie auch immer? Und das ist ja nicht jeder gleichermaßen. Ja. Also jetzt eine Use Case ja jeweils unterschiedlich.
Ja, also ich tue mir so ein bisschen schwer zu sagen, es gibt nur einen Key Stakeholder, weil manchmal sind das tatsächlich, können da mehrere Teams involviert sein und der Hauptuser ist vielleicht nicht derjenige, der am Ende entscheidet. Ne? Also so ein Senior Campaign Manager ist jetzt nicht jemand, der dann wirklich den Call macht und die Priorisierung setzt und alles. Also es ist ein Zusammenspiel von mehreren Leuten, aber es ist natürlich wichtig auch, mit denen, die am Ende mit einer Lösung arbeiten. Wie gesagt, sei es auch ein Tool, ne? Also es kann eine CDP, ein DCA sein oder eine eigene Automatisierung, ist völlig egal. Also natürlich muss ich die Leute mitnehmen, die tatsächlich damit arbeiten. Aber ich brauche natürlich zum Beispiel auch Data Analytics, weil ganz viele Entscheidungen bei so technischen Projekten werden erschreckenderweise auf Anekdoten gebaut, anstatt auf Daten, was schon äußerst abenteuerlich ist. Ne? Also nur weil ich irgendwie drei Leute interviewt habe für eine User Story, um dann zu sagen, jetzt habe ich verstanden, wie der Prozess ist und jetzt bauen wir mal was, finde ich schon, also kann man für kleinere Sachen machen, aber für große finde ich es teilweise erschreckend.
Okay, aber das heißt, du sagst ja, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, fangt mal mit der Datenanalyse an und nicht nur mit User Stories, die vielleicht ja auch, da kommt nochmal ein anderer Aspekt mit rein, auch dahingehend verfälscht sind, dass ja da sehr subjektive Meinungen auch drin sind, vielleicht auch ganz konkret die Angst von der Mitarbeiter, Mitarbeiterin, irgendwie, dass jetzt irgendwie ihr Thema obsolet wird, oder weil man es automatisiert oder vielleicht zu viel Arbeit da damit auf einen zukommt, weil man dann irgendwie sozusagen das Thema auch irgendwie pflegen muss. Also, aber die Datenanalyse ist ja dann eigentlich Schritt 1, habe ich dich da richtig verstanden? Also schaut auf eure Daten, bevor ihr überhaupt mal anfangt, irgendwie euch wild Dinge auszudenken.
Genau, also das heißt, natürlich gibt es nicht für jeden Use Case, aber Budgetallokation oder alles, was so im Bereich von, also oder auch Creative Optimierung, alles, was im Prinzip ein Footprint im Changelog hinterlässt. Mhm. Weil wenn ich die Leute nämlich frage, wie oft aktualisiert ihr die Budgets oder wie viele Videos ladet ihr tatsächlich pro Woche hoch? Dann haben manche vielleicht eine realistische Einschätzung, andere vielleicht nicht so sehr. Und dann ist natürlich, wie du selbst auch gesagt hast, die Hemmschwelle so ein bisschen, wenn ich jetzt sage, dass ich total wenig mache, dann wird es nicht automatisiert, aber es nervt mich. Wenn ich aber sage, es ist total viel, denken die, ich mache keinen guten Job und dann wird es automatisiert und dann braucht man mich nicht mehr. Und das Changelog, also die technischen Daten da hinten dran, verraten mir einfach erstmal, wie oft wird das tatsächlich jetzt gerade gemacht. Das heißt nicht, dass das quasi der Best Practice ist, ne? Weil manchmal oder sehr häufig ist es so, dass manuelle Aufgaben werden seltener oder anders gemacht, als wenn ich sie hochautomatisiere. Dann kann ich die quasi mal 100 nehmen. Ist nicht überall sinnvoll, ne? Weil ich muss eine Budgetallokation nicht alle 5 Minuten aktualisieren. Das ist Blödsinn, ne? Aber es macht vielleicht durchaus Sinn, sie mal Samstagabend um 22 Uhr zu aktualisieren, anstatt jedes Mal Montagmorgens um 9. Ne? Also das ist dann der andere Aspekt. Aber so ein Changelog verrät einem schon tatsächlich mehr als die reinen Interviews mit den Usern.
Sind die dann aus deiner Sicht obsolet oder sollte man beides tun?
Also obsolet auf gar keinen Fall. Als erstes mal muss man die Teams auch immer mitnehmen. Change Management ist was, was wirklich Wichtiges. Man kann sicherlich nicht jede einzelne Person abholen, weil manchmal ist da halt einfach so eine Verweigerung von allem, was irgendwie neu ist. Aber man sollte mit den Leuten sprechen, weil die spüren ja auch immer so diesen Schmerz, den ein Prozess tatsächlich auslöst. Was ich allerdings gemerkt habe ist, und da gibt es ganz, ganz tolle Ausnahmen, um Gottes Willen, aber die Leute sind ein bisschen mehr in ihrem Silo verhaftet und ein bisschen mehr in ihrem UI-Denken verhaftet. Das heißt, dass sie vielleicht nicht so wissen, welche Datenquellen, welche internen APIs gibt es eigentlich? Was kann denn eigentlich so eine Plattform-API? Also du kannst in der Regel über die API viel mehr machen als jetzt über die UI. Und das wissen die manchmal nicht. Das heißt, sie gucken sich ihren jetzigen Prozess an und sagen, den möchte ich einfach gerne mit 2 Knöpfchen künftig machen und denken aber nicht darüber nach, dass man auf einer grünen Wiese neu geplant diesen ganzen Prozess ganz anders denken würde.
Aber wer ist dann derjenige, der genau das ins Spiel bringt? Weil, also du sagst, okay, die API im Zweifel, die ist vielleicht ganz mächtig, keiner weiß es, oder ist dann sozusagen das dann Aufgabe eines Projektleiters, einer Projektleiterin dann so zu steuern, dass du die richtigen Leute hinzuziehst und dann beispielsweise jemand aus dem Martech-Team oder Analytics-Team dann genau das einmal prüfen muss. Weil der Online-Marketing-Manager, also im Zweifel kennt er keine APIs, weil er auch keine APIs liest, ja, also da fängt es ja schon mal an. Das heißt, er oder sie kann ja gar nicht wissen, dass es vielleicht einen viel, viel besseren Weg gibt, Daten zu ziehen, Dinge zu automatisieren und effizienter zu machen. Also wer sozusagen steuert jetzt den Prozess auf dem Weg dahin?
Also in einer idealen Welt hätte man jemand im Product Management sitzen, der zumindest mit den gängigsten APIs schon mal gearbeitet hat. Und da reicht es eigentlich, auch wenn man möglichst Firmen mit einer, also jetzt sei es eben die Google oder die Facebook API ist, weil wenn man mal das Prinzip verstanden hat, was da eigentlich möglich ist, dann kann man das relativ gut abstrahieren auf andere Cases. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann muss man sich tatsächlich auch mal sagen, jetzt gehen wir mal explorativ rein und gucken, was technisch eigentlich möglich ist. Und das ist das, was ich auch eingangs meinte, dass man nicht sagen soll, bitte baut diese Lösung, sondern dass man sagt, das ist das Ergebnis, was ich haben möchte. Und so ein schönes Beispiel, wie man sich da annähern kann, ist so diese Abstraktion von dem Prozess. Also, dass man, wenn Leute User Stories schreiben, dann gehen sie halt immer hin und schreiben einfach nur ihren Prozess runter, wie er ist. Manchmal auch sehr high level und dann wird das eigentlich weitergegeben. Dabei ist das eigentlich so eine Übung, von der aus man abstrahieren kann, um daraus so ein technisches Konstrukt zu machen, was eigentlich eine wesentlich bessere Vorlage dann für die technischen Teams ist.
Aber was wäre dann, also genau, lass uns da mal reingehen, weil das ist ja genau der Knackpunkt jetzt, also Thema User Stories, so ich bin jetzt Anforderer oder in dem Team der Anforderer, also mehrere. Und so klassische User Story, die ich kenne, ist irgendwie, ich schreibe ein Jira-Ticket, sofern Jira das Tool der Wahl ist, und dann steht dann irgendwie drin, as a Performance Marketing Manager oder as a Head of Online Marketing, I want to get fully automated data for my budget allocation every Friday. So, irgendwie so in der Art, ja? Mhm. So würde ich das schreiben. Ist es jetzt zu abstrakt und sozusagen das Team muss dann den besten Weg finden oder zu wenig detailliert?
Also eins vielleicht vorweg, was ich jetzt als Beispiel gebe, das muss man um Gottes Willen nicht für alles machen. Ne? Also es gibt durchaus berechtigterweise manchmal Jira-Tickets, die auf dem Level sind und es ist völlig in Ordnung, weil manchmal wird es länger dauern, das Jira-Ticket zu schreiben, als es der Dev tatsächlich braucht, um das zu fixen. Aber wenn wir jetzt wirklich mal über so ein größeres Projekt sprechen, da wäre sowas viel, viel, viel zu wenig. Ne? Und wenn ich dann in die Teams reingehe und sie überhaupt mal zu dem Thema User Story abhole, versuche ich immer mit einem Beispiel zu arbeiten, um die mal so ein bisschen darin abzuholen in diesem Abstraktionsprozess. Und ich nehme da bewusst nicht ein Projekt, was ich schon mal gemacht habe. Weil dann sind die in dem Ding drin und sagen, ah, Budgetallokation, das wollen wir ja auch machen. Und dann versuchen die das eins zu eins zu übertragen. Sondern ich frage die Leute, wie sie denn ihr Frühstück morgens machen.
Okay, also, witzig. Okay, jetzt bin ich gespannt, was kommt.
Und ja, dann kommt es irgendwie der Klassiker. Ich nehme mir eine Schüssel und packe da irgendwie meine Cornflakes rein und Milch obendrauf und mache mir noch einen Kaffee. Manchmal natürlich auch ein bisschen detaillierter, aber so sieht das High-Level aus. Und dann sage ich, okay, das kann man natürlich alles automatisieren, aber ich bräuchte dafür ja viel mehr Informationen. Und dann fange ich damit an zu sagen, wann und warum machst du dir Frühstück? Also gehst du in die Küche, weil 7 Uhr morgens ist, weil du um 8 Uhr morgens das Haus verlassen musst, oder machst du dir Frühstück, weil du Hunger hast? Ja, das klingt jetzt erstmal total absurd, aber auf was ich hinaus will ist, was ist der Trigger für den Prozess? Ja, also wenn wir jetzt bei Report-Automatisierung sind, sind wir wirklich an einem Punkt zu sagen, das kann nach einem Schedule laufen. Also es läuft einfach jede Nacht, also alle Reporting-Jobs laufen irgendwie so um 4-5 Uhr morgens, ne, damit wenn die Teams da sind, sind die Reports irgendwie fertig. Sowas wie Hunger ist triggerbasiert. Das wäre so eine Optimierung zu sagen, also so sehr vereinfacht gesprochen, macht man heute nicht mehr, aber wenn der CPA um 10% steigt, dann shift the Budget. Also wie gesagt, macht man heute nicht mehr so simpel, aber nur um in dem Beispiel zu bleiben. Ja, den Trigger zwischen Hunger und einer Uhrzeit. Oder dann auch einfach zu sagen, woher weißt du eigentlich, wo die Schüsseln sind? Ja, das ist eine Information, die muss ich im Prinzip an ein technisches Team geben. Von wem bekommst du eigentlich diese Daten, ne, auf denen du optimieren möchtest? Woher weißt du, wo die liegen? Wo werden die abgelegt? All diese Informationen. Oder wenn du mehrere Schüsseln hast, woher weißt du eigentlich, welche du nimmst? Kannst du immer die von oben nehmen oder gibt es da verschiedene? Also um jetzt wieder so ein bisschen zurückzukommen, wenn du verschiedene Metriken hast oder bei einer Audience Creation oder so, du hast verschiedene Attribute, woher weißt du, welche du nehmen willst? Wenn du auf einmal alles hochautomatisiert haben könntest, du könntest auf 1000 Attribute zugreifen, weil da sind wir in der technischen Dimension. Wir sind nicht mehr in der Excel-Tabelle. Wir sind in der technischen Dimension, die viel sehr anders skaliert. Woher wüsstest du, welches Attribut du nimmst? Oder gibt es eine Situation, in der keine Schüsseln mehr da sind? Was ist denn, wenn die alle in der Spülmaschine sind? Ne? Dann sprechen wir auf einmal über Abhängigkeiten. Also so versuche ich, die Leute abzuholen, um zu sagen, du merkst auf einmal, dass dein Prozess gar nicht so simpel ist, wie du irgendwie denkst. Oder diese berühmten Edge-Cases, wo ich sage, nimmst du jeden Tag eine Schüssel? Isst du jeden Tag Cornflakes? Oder nimmst du manchmal auch einen Teller und dann merkt man so, aha, guck mal, am Wochenende isst du ein Croissant, da brauchst du einen Teller. Das ist quasi nochmal eine andere Regel oder das ist eine Ausnahme. Oder es ist ein Edge Case, den wir vielleicht erstmal identifizieren müssen, wie groß ist der, welcher Scale ist der, und dran müssen wir uns darum kümmern oder nicht. Wenn es jedes Wochenende, also 52 Mal im Jahr passiert, dann sollten wir das berücksichtigen. Wenn es immer nur zu deinem Geburtstag passiert, kann man sagen, machen wir ins Backlog mit Priorität 237C. Ne? Und dann die andere Frage, und dann sind wir bei der Budgetallokation zwischen den verschiedenen Kanälen, zu sagen, machst du eigentlich nur für dich Frühstück oder ist bei dir im Haus, in der Wohnung irgendjemand, der auch eigentlich auf die gleiche Art und Weise Frühstück macht, und warum legen wir diese Prozesse nicht zusammen und haben Synergien hinten dran? Ne? Und dann kommen wir wieder dahin, dass die Leute denken, sie sind alle so furchtbar unique und die denken in ihren Edge-Cases, aber ich will das irgendwie manchmal so und so machen. Da muss man wieder abstrahieren und zu sagen, guck mal, wenn jeder in die Küche geht und jeder nimmt sich eine Schüssel und jeder packt da Cornflakes rein und der eine nimmt vielleicht Hafermilch und der andere nimmt Kuhmilch, dann kann man die Prozesse schon bis zum gewissen Grad zusammenlegen. Und mit solchen Beispielen holt man die Leute ganz gut ab, um zu sagen, wo sind Abhängigkeiten, wo sind Trigger, wo sind Informationen, wo sind Entscheidungen zu treffen oder so absurde Dinge wie parallele Prozesse. Ne? Also es ist auch ein Timing. Wenn ich sage, eigentlich, ich schalte immer die Kaffeemaschine zuerst an, damit mein Kaffee durchläuft und ich erst dann die Milch über die Cornflakes kippe, damit die nicht soggy werden, Ne, sind es parallele Prozesse, die getimed sein müssen. Ne, das heißt, ich kann meine Creative-Optimierung noch so schön automatisieren, wenn mein Supply an Creative nicht da ist. Ne? Ich kann keine 200 Videos hochladen, wenn ich nur 50 habe.
Also Hammer-Analogie finde ich echt richtig gut, wie du das jetzt beschrieben hast. Und ich glaube, dann wird es ja auch anfassbar für alle, die irgendwo beteiligt sind an der Prozessautomatisierung, an dem Thema. Frage, die ich mir jetzt aber gestellt habe, ist, dann beschreibt man ja doch wieder vielleicht nur den ineffizienten Prozess. Weil vielleicht ist ja viel besser, nicht die blaue Schüssel zu nehmen, sondern die grüne, weil die grüne steht sozusagen ein Regal weiter unten. Und vielleicht macht es auch mehr Sinn, die Kaffeemaschine in der Küche woanders hinzustellen, sofern es keine eingebaute ist, sondern sozusagen irgendwie zu platzieren neben die Schüssel, weil dann der Weg kürzer ist. Also was ich damit sagen will, ist, also wunderschönes Beispiel, das du gebracht hast, aber führt es nicht vielleicht im Worst Case dazu, dass ich dann nur den schlechten oder alten Prozess, der teilweise vielleicht nicht optimal ist, dann beschreibe und dann wiederum zu einem Ergebnis komme, das teilweise automatisiert ist, aber dann nicht gut automatisiert?
Ja, also wenn man nur den Prozess beschreibt, wäre einfach nur der bestehende Prozess besser beschrieben. Da hast du absolut recht. Aber diese Abstraktion auf zum Beispiel die Trigger führt dazu, dass du das Team ganz anders mitnehmen kannst, um zu sagen, im Moment ist dein Trigger, du kommst montagmorgens um 9 Uhr rein und dann machst du einen Prozess. Wenn du es aber voll automatisieren könntest, ne, und du müsstest es nicht mehr machen und ein System könnte alles machen, was du möchtest. Das System könnte diesen Job jede Minute laufen lassen, könnte das samstags um 23.57 Uhr und dann zu sagen, welchen Trigger würdest du denn dann nehmen? Und dann merken wir auf einmal, okay, das ist kein Schedule, sondern das ist im Prinzip eher was Regelbasiertes. Ne? Also greife ein, wenn X. Und dann merkst du, okay, wir automatisieren nicht deinen Job, den du jeden Montagmorgen um 9 gemacht hast, sondern wir gucken jetzt, wann ist eigentlich das Effizienteste. Und das Nächste sind zum Beispiel die Datenbasis. Du machst das im Moment mit einem Report oder wenn du richtig fancy wirst, nimmst du 3 Reports aufeinander und hast aber zum Beispiel irgendwie nur, also der Stand ist, dass ich so einen Snapshot-Report mir angucke. Ne? Also ich schaue, habe vielleicht so ein bisschen Week over Week noch mit drin, aber ich verstehe wirklich nicht eine Gesamtentwicklung, vor allen Dingen nicht, wenn ich 3 Dashboards parallel offen habe. Wenn ich diese Datenverarbeitung aber automatisiere, wenn ich statistische Signifikanz überall hinten dran berechnen kann, würde ich eine ganz andere Datenbasis nehmen. Das heißt also in dem Moment, in dem man sagt, okay, was ist eigentlich deine Datenbasis? Und wenn du Zugriff auf alle Daten haben könntest, die irgendwie verfügbar sind im Unternehmen, welche Daten würdest du denn dann nehmen? Weil dann sagst du, okay, dann nehme ich nicht nur 3 Data Sources, sondern würde ich ehrlicherweise 7 nehmen. Das ist nur überhaupt nicht machbar gewesen im Moment. Also du gehst eigentlich von dieser Abstraktion dann weiter, um zu sagen, wie würde denn ein Prozess, ein hochtechnologischer Prozess eigentlich aussehen?
Aber genau die Fragen muss ja jemand stellen, ne? Weil sonst bist du ja wirklich in dem Case, dass du Dinge automatisierst. Also du machst sie dann sozusagen schon effizienter. Es muss nicht jemand mehr irgendwie 4 Excel-Tabellen irgendwie Montagmorgen zusammenmergen, händisch, sondern das erfolgt dann triggerbasiert, wie du es beschrieben hast, basierend auf vollautomatisierten Prozessen. Aber hast dann ja immer noch nicht das optimale Ergebnis, weil du vielleicht dann halt genau dieses Thema mit, ja, du siehst dann die Week-over-Week-Betrachtung halt nicht nur für 3 Wochen, sondern für 52 Wochen und dann siehst du noch eine statistische Signifikanz und so weiter und so fort. Also da muss ja jemand mit anderen Worten ja auch dann sozusagen diese in Anführungszeichen intelligenten Fragen stellen, damit du überhaupt dann zu einem besseren oder optimalen Ergebnis kommst. Ja. Und das ist aber dann wieder das ganze Team in einem Prozess, wo man sozusagen in so einer Ideation ist, in einem Brainstorming oder wie sozusagen biegt man da nicht falsch ab, dass man halt nicht wieder nur einfach automatisiert, aber halt schlecht automatisiert. Ja. Ich bleibe bei dem Punkt, weil ich glaube, das ist der Entscheidende. Ja, ich habe das ja selber oft erlebt. Du kannst dann natürlich den Report bauen lassen, aber dann ist der halt immer noch nicht der in der idealen Welt du gerne haben wollen würdest. Und du hast selber vielleicht als Verantwortlicher, in dem Fall in meiner Vergangenheit verantwortlich fürs Marketing, Online-Marketing-Team, hast dann halt auch gar nicht die Frage gestellt, weil irgendwie, ja, hast nicht dran gedacht.
Ja, also es kommt natürlich ein bisschen drauf an. Wenn Firmen größer sind, würde ich sagen, lohnt es sich, so eine Rolle tatsächlich zu etablieren im Team. Also insbesondere, wenn man ohnehin Inhouse-Ressourcen hat, sollte
es... Also ein Product Owner meinst du jetzt?
Product Owner, ja. Product Manager, wie auch immer man das ausführen möchte. Das ist eigentlich was, was man in die Rolle gut verorten kann. Wenn man das jetzt nicht hat, kann man sich natürlich externe Unterstützung holen oder mal gucken, ob in den Teams jemand ist, der einfach... also im Idealfall vielleicht jemand ist, der in zwei Kanälen schon gearbeitet hat. Und es ist ein bisschen egal, in welchem. Ne? Also kann jemand sein, der von Paid zu CRM oder die andere Richtung ist oder von Search zu Ding. Also jemand, der einfach so ein bisschen aus seinem Silo rausguckt und der natürlich ein gewisses Interesse an Technologien hat. Ne? Das ja. hilft auf jeden Fall. Und dann kann man tatsächlich einfach auch, und ich habe auch schon einigen Leuten empfohlen, lest mal ein paar Bücher oder bildet euch tatsächlich im Bereich Product Management weiter. Das ist keine Schande. Also viele kriegen den Titel irgendwie verliehen. Und das heißt dann so, und jetzt bist du Product Manager, wenn man aus dem Marketing kommt. Und ich sag nicht, dass das Rocket Science ist, aber man sollte sich vielleicht mal länger als 5 Minuten damit befassen. Ja. Ne? Aber auch nicht, um Gottes Willen, nicht so starr an so einem Bilderbuch Product Management festhalten. Ja. Also auch das andere Extrem habe ich schon erlebt. Da war ich in ganz tollen Workshops, wo Leute einfach nach so einem festen Schema F, was die in- und auswendig und ganz toll konnten, aber dann sollte auf einmal priorisiert werden und jeder sollte bunte Pünktchen kleben. Und habe ich gesagt, wie soll das denn funktionieren? Der eine denkt bei Impact in Revenue, der andere denkt in Effizienz. Wir haben keine Skala hinten dran. Was helfen uns jetzt die bunten Punkte, wo du merkst, okay, da ist jemand, der keine Fachkompetenz hinten dran hat und einfach nur weiß, in meinem Plan steht jetzt, wir kleben bunte Punkte. Das hilft natürlich auch nicht weiter.
Kleine Anekdote von mir dazu, das hatte ich übrigens mal in der Vergangenheit, da hat eine ehemalige Kollegin von mir, Führungskraft, hat genau das gemacht, also hat ihrem Team sozusagen ein Buch geschenkt. Ich weiß es gar nicht mehr genau, das Thema, also war nicht das Product Management, aber auch sozusagen fachliche Weiterbildung, kam gar nicht gut an, weil tatsächlich dann ein Teil des Teams, ich weiß nicht wie viele, ja, aber ein Teil des Teams halt das Gefühl hatte, so nach dem Motto, ja, also unsere Führungskraft, die traut uns hier ja nichts zu, wir sollen jetzt gefälligst mal in unserer Freizeit noch ein Buch lesen. Also ich glaube, da ist dann die Art und Weise auch wichtig, wie man das so kommuniziert und wie man dann sozusagen den Leuten das dann auch versucht näher zu bringen, dass sie auch Lust drauf haben und es dann vielleicht als Geschenk wahrnehmen und weniger als, ich bin jetzt hier sozusagen der Chef oder die Chefin, lern doch gefälligst mal, wie Product Management funktioniert. Also nur eine kleine Geschichte, wie gesagt, von mir, weil wenn man das falsch kommuniziert, ich glaube, dann stößt man im Zweifel auch auf Reaktanzen, dass halt Leute sagen, so, wie soll ich ein Buch lesen, da habe ich jetzt mal gar keinen Bock drauf.
Nee, absolut. Und vor allen Dingen muss die Organisation überhaupt so weit sein. Ne? Also man kann in der Theorie den schönsten Prozess haben, aber dann merke ich irgendwie, dass wenn man sagt, okay, wir machen jetzt wirklich mal so einen Creative Thinking Workshop oder so und wir blocken auch jetzt mal das Team so für 5 Stunden an, um Gottes Willen, also 10 Leute für 5 Stunden, bist du denn des Wahnsinns und was das irgendwie kostet und Ding. Aber ein Jahr lang an einem Projekt zu arbeiten, was völlig für die Tonne ist, mit 2 Alignment Meetings pro Woche, wo sich die Leute überhaupt nicht einig sind, da macht niemand ein Preisschild hinten dran. Ne? Und das ist halt das, also Product Management sieht am Anfang nach sehr viel Arbeit und sehr viel Zeitaufwand auf. Und da lässt sich natürlich noch nicht eine fancy PowerPoint draus machen. Ne? Das heißt einfach erstmal am Ende des Prozesses, wir sind uns alle einig, wir wissen, was wir bauen wollen. Und die Leute sagen, wie, ihr wisst immer noch nicht wie. Ihr wisst jetzt nur was. Und wir so, ja, aber wir wissen, dass dieses was tatsächlich auch einen Impact hat und dass wir das sinnvoll abschätzen können. Und nach hinten raus spart man so unglaublich viel Zeit, aber das wird halt selten gesehen und das ist sehr, sehr schade, weil da halt einfach wirklich Geld verbrannt wird.
Ich glaube, einer der Knackpunkte, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ist, dass halt auch bei, in dem Fall Headcount-Kosten, ja, über die sprechen wir dann, die im Zweifelsfall in Anführungszeichen verbrannt sind, so wie du es beschrieben hast, da gibt es ja jetzt auch keine Daily KPI, auf die man schaut. Ja, so ein klassischer Online-Marketing-Manager, der hat irgendwie sein ROI, sein CPO. So, wenn der durch die Decke geht, du irgendwie Budget verbrennst in hohem Maße, dann ist das ja auch im Reporting sichtbar, dann muss man sich im Zweifel rechtfertigen, kriegt dann auch richtig Stress. Aber sozusagen für Headcount-Kosten, ja, klar, die stehen irgendwo in irgendeiner Liste, es ist nicht so, dass die nicht geführt werden, aber es gibt ja kein Tracking, die sind ja auch nicht öffentlich, ja, also du hast ja jetzt nicht im Team dann die Gehälter irgendwo stehen und dann steht da sozusagen der Kollege XY, der jetzt aber mit seinem doch relativ stattlichen Jahresgehalt ein Jahr lang irgendwie vor sich hingebastelt und das Endergebnis ist im Zweifel nichts, ja, so, oder hat einen Prozess gebaut, den keiner braucht oder so. Also das findet ja nicht statt, so, und ist vielleicht dann auch so eine versteckte KPI, die dazu führt, dass man das halt auch gar nicht in Frage stellt, oder?
Ja, also ich glaube, es kommt immer so ein bisschen aufs Unternehmen an. Also ich habe durchaus schon in Unternehmen gearbeitet, da wurden die Overhead-Kosten in den CPA pro Kanal mit reingerechnet.
Okay, spannend.
Das war in der Tat sehr, 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 sehr augenöffnend. Und genauso ist es eigentlich bei internen Tech-Teams, gibt es teilweise was, was sich Code-Kapitalisierung nennt. Also, dass man tatsächlich sagt, man muss vorher angeben, wie 4% der Overhead-Kosten geht in Bugfixing und Maintenance rein. Mhm. Und welcher Anteil ist tatsächlich neu geschaffener Code, der einen Wert im Unternehmen darstellt, was Kapitalisierung eben auch in der AG bedeutet. Und das musste ich eben auch schon mal machen als Product Owner. Und da denkt man natürlich auch nochmal ganz anders darüber nach, welchen Impact schafft mein Team am Ende des Tages.
Mhm. Spannend, super spannend. Lass uns nochmal so ein bisschen die Schritte durchgehen. Also Frühstücksbeispiel, das vielleicht nochmal nicht jetzt direkt aufgegriffen, sondern in der Art und Weise, wie wir uns dem Prozess und der Struktur nähern. Du hast vorhin gemeint, naja, in der idealen Fragestellung hinterfragt man beispielsweise auch, wer braucht den Report? Also bin es nur ich als Stakeholder, als Anforderer? Ja, vielleicht brauchen einen ähnlichen oder gleichen Report auch meine Kollegen, vielleicht nicht am gleichen Tag oder so. Welche Fragestellungen sind, siehst du da noch, die man stellen könnte, jetzt beispielhaft, ja?
Also ich glaube, wenn man startet, gibt es immer so diese klassische Pain- und Gain-Betrachtung. Also jeder ist sehr schnell da drin zu wissen, okay, wo drückt der Schuh, wo schmerzt es gerade und wo will ich quasi einfach nur so einen Schmerz wegnehmen können. Ne? Also der Klassiker, irgendwo wird zu viel manuelle Arbeit gemacht oder ich habe einen komplexen, fragmentierten Prozess, den ich irgendwie optimieren möchte. Und das viel Interessantere ist, manchmal hat man tatsächlich halt, man hat einen super guten Prozess, und alles läuft und keiner hat damit manuelle Arbeit und trotzdem hat der Potenzial nach oben. Das ist das, was man quasi, wenn man nach Gains guckt, weil es einfach in der Technik weitergeht, weil wir mittlerweile Zugriff auf mehr Daten hat, weil man jetzt vielleicht ein paar Data Scientists hat, die was machen können und man die Logik irgendwo ändern kann. Also es gibt quasi nicht nur Schmerz, sondern es gibt auch im Prinzip eine Leistungssteigerung, also quasi ein Gain und nicht nur Pain. Und eine andere Übung, die ich sehr gerne mit Unternehmen mache, wenn man einfach mal sich von dem löst, dass man immer nur den Prozess verbessern will. Weil also in der idealen Welt, wenn ich meinen Prozess verbessere, habe ich, sag ich mal, nach einem Jahr ist dann alles hübsch. Aber dann habe ich im Prinzip nach einem Jahr den Status quo, den ich eigentlich gerne vor einem Jahr gehabt hätte. Mhm. Aber ich habe mich nicht dafür aufgestellt, wie ich irgendwie 2026, 2027 eigentlich aufgestellt sein will. Und wenn man dann einfach die Unternehmen mal fragt, wenn ihr heute nochmal von null anfangen könntet, ja, ihr habt eine grüne Wiese, ihr habt kein Marketing-Team, ihr habt kein Data-Team, ihr habt kein Tech-Team, ihr würdet heute nochmal anfangen, welche Tools würdet ihr einsetzen, welche Mitarbeiter würdet ihr einstellen, mit welchem Skillset, wie viele Mitarbeiter würdet ihr einstellen, sind wir auch mal ehrlich, und welche Datenquellen, welche Technologien würdet ihr einsetzen? Und da kommt auf einmal so die Kreativität von den Leuten rein, wenn sie sich den Kopf mal freimachen von den ganzen Constraints, die da sind. Das heißt nicht, dass man die komplett beseitigen kann, um Gottes Willen. Ne? Also manche Dinge sind gesetzt. Aber das führt mal zu ein bisschen kreativerem Denken, wo so ein Prozess eigentlich hingehen kann.
Was aber voraussetzt, da müssen wir auch, glaube ich, ehrlich sein, dass du halt Leute im Team hast oder selber derjenige bist oder einen Externen hast, wie jetzt in deinem Fall, der den Weitblick auch mitbringt. Ne? Weil es bringt mir ja nichts, die Frage zu stellen, wo würdest du starten, quasi Greenfield, wenn du morgen das Unternehmen jetzt neu starten könntest, ohne zu wissen, dass es da draußen halt Weltklasse-Tools und Lösungen mittlerweile dafür gibt. Das heißt, man muss ja schon auch relativ nah am Markt sein, sich auch mit den Themen, die edgy sind, beschäftigen. Und was du gesagt hast, den fand ich auch ganz, ganz wichtig, dann halt vielleicht mal 2-3 Jahre vorausdenken. Also was verändert sich denn gerade da draußen in der Welt? Ja, also was machen gerade die großen Tech-Player? Gibt es datenschutzrechtliche Implikationen? Stichwort AI, ja, also gibt es sozusagen da vielleicht Use-Cases, die gerade irgendwie reinfliegen von der Seite, die ich mit berücksichtigen sollte, um halt nicht wieder in einem Jahr, wie du sagst, einen Report zu haben, der vielleicht eigentlich altbacken ist.
Ja, wobei, also man kann da schon so wild denken, dass man sich mit den technischen Lösungen mal noch gar nicht auskennen müsste. Also wenn da, wie gesagt, auch mal so ein Junior mit reingibt, wäre das nicht mega cool, wenn man das und das haben könnte? Ja. Oder wenn ich eigentlich von jedem Influencer diese Information hätte, dann muss der nicht wissen, was man tatsächlich über die Instagram-API oder über die TikTok-API ziehen kann, sondern die Kreativität zu sagen, das hätte ich gerne. Und dann fragst du ihn, aber was würdest du denn damit machen? Und dann kommst du langsam in die Richtung, um zu sagen, das können wir dir nicht geben, aber wusstest du eigentlich, dass das, das und das total leicht zu ziehen ist? Wo wollen wir denn dahin? Also von daher muss man sich nicht zwangsweise auskennen, um so ein bisschen verrückte Ideen zu haben.
Ja, was ja auch ein ganz anderer Ansatz ist, finde ich super, das Beispiel. Und okay, das heißt, du würdest ganz klar sagen, auf jeden Fall Freidenker, auch wenn man vielleicht nicht alle Lösungen und technischen Lösungen da draußen kennt. Aber eins der Hindernisse, die ich auch in meiner Vergangenheit häufig erlebt habe, ist halt einfach, wenn du so ein Projekt hast, dann gibt's Leute, meistens aus der Führungsebene, die wollen halt auch schnell mal was sehen. Ja, sondern bist du in der Diskussion, zeig mir mal ein Mockup und es muss irgendwie bunt sein und dann ist super. Also wenn ihr das sozusagen vorlegt, dann ist super. Aber dann ist man ja schon wieder falsch abgebogen, oder?
Ja, solche Herausforderungen habe ich tatsächlich auch. Also sei es jetzt, dass halt einfach immer irgendwas, was man schön in einer PowerPoint präsentieren kann oder auch das C-Level, was durchaus auch mal ein Micromanagement veranstaltet und sich über jeden Button, der gebaut wird. Ich denke, du hast in deinem Leben diesen Prozess noch nie selbst operativ gemacht, aber so viel Meinung dazu, das ist schon abenteuerlich, aber ja, also man muss aufpassen, dass man nicht falsch abbiegt. Manchmal kann man aber auch einfach pragmatisch sein und kann da irgendwas bauen, aber lässt sich davon nicht beirren, von seinem Prozess, wie das Team eigentlich arbeitet. Und wenn man ein tatsächlich zugängliches Management hat, kann man auch versuchen, uns zu zeigen, ein Data-Flow-Chart ist mindestens so cool wie ein Mockup und hat einen viel, viel größeren Wert. Und vor allen Dingen Mockups sind das Problem, je nachdem, wem man dieses Mockup zeigt, verursachen so viel Enttäuschung, weil das finale Produkt am Ende immer anders aussieht, ne? Weil man dann nochmal ganz andere Möglichkeiten unterwegs kennenlernt oder ganz andere Herausforderungen und merkt so, okay, das können wir gar nicht machen. Und dann ist die Enttäuschung immer so groß. Aber im Dataflow heißt einfach, wir haben verstanden. Ne? Ist halt nicht so sexy, aber das kann ich durchaus auch bunt und schön machen.
Ja, nicht so sexy und auch ein bisschen anstrengender, oder? Das habe ich oft erlebt. Also sozusagen ein Meeting, wo du irgendwie drei Banner anschaust, wo jeder eine Meinung zu hat, ob jetzt die Hintergrundfarbe hellblau oder dunkelblau besser ist, ist für die meisten deutlich angenehmer, weil da könntest du ja irgendwas mal raushauen, als wirklich ein Data-Flow-Chart, weil der ist im Zweifel kompliziert. Also da muss man ja vielleicht mal aufpassen, sich reindenken. Und ehrlicherweise muss man sagen, wenn das sozusagen dann der Slot nachmittags 17.30 Uhr bis 18 Uhr ist, dann kann man es auch keinem verübeln, wenn er dann vielleicht aussteigt oder da halt einfach nicht mehr die Aufmerksamkeitsspanne aufbringen kann. Aber das ist ja auch ein Punkt, ne? Das ist halt, also was du jetzt beschreibst, ist einfach komplexer, als jetzt über einen Banner zu sprechen oder wie die Homepage aussieht, wo jeder sagt, die Navigation muss jetzt anders sein.
Es ist komplexer, absolut, und es kostet auch Zeit und es ist anstrengend, ne? Also man, selbst wenn man solche Meetings macht, in Meetings, man redet da immer und das ist alles sehr, sehr leicht mal dahingesagt, aber so ein Standardspruch, den alle meine Kunden hören, ist immer, habt ihr das mal runtergeschrieben? Ne? Also weil es ist so leicht, was dahin zu sagen, aber gerade bei technischen oder bei komplexeren Projekten, in dem Moment, in dem man es runterschreibt und dem Ganzen eine Struktur geben muss, dem Ganzen eine Gliederung geben muss, dann fällt mir eben auf, hey, ich habe nicht nur vier potenzielle Datenquellen, wie jetzt, wo ich mal schreibe und drüber nachdenke und den Menüpunkt Datenquellen habe, fallen mir noch 5, 6 andere ein. Also man schreibt strukturierter und dann müssen die Leute, und das ist natürlich furchtbar anstrengend, so ein 10-Seiten-Dokument auch mal lesen und darauf Feedback geben. Ne? Und das ist nicht das Gleiche wie, lass uns mal im Meeting darüber sprechen und die Hälfte hat es nicht gelesen und die andere haben es irgendwie nur kurz überflogen. Das ist anstrengend, aber wenn man eine komplexe Lösung bauen will, also natürlich, wir wollen alle einfache Lösungen, aber am Ende des Tages ist eine gewisse technische Komplexität hinten dran und die kosten Geld. Und dann kann man sich doch auch mal 1, 2 Stunden nehmen und was runterschreiben und richtig durchdenken. Und das ist das, was mich halt, wie eingangs schon gesagt, manchmal schockiert, dass da, finde ich, die Lust da ist. Und man darf da um Gottes Willen auch nicht dem Team immer den Vorwurf machen, ne? Die sind dumm oder die sind faul. Die sind teilweise so mit einem Tagesgeschäft überladen, dass sie natürlich überhaupt keine Lust haben, sich mit sowas auseinanderzusetzen, obwohl es echt spannende Themen sind. Also ja, die sind anstrengend, aber die sind mega spannend.
Ja, also was ja im Umkehrschluss aber wieder heißt, dass man, also das ist dann ein Aufruf, den würde ich jetzt auch mal da draußen an alle Führungskräfte starten, dass man die Leute frei macht von vielleicht unsinnigen Daily Tasks, um dann vielleicht 3 Monate später halt ein deutlich besseres Ergebnis zu haben. Was aber voraussetzt, dass halt die Zeit da ist, um das bessere Ergebnis auch dann irgendwie zu schaffen und halt mal so eine Dokumentation mit 10 Seiten zu lesen, weil das, also die 2 Stunden, da würde dir wahrscheinlich jeder sagen, ja, die habe ich nicht so. Und dann muss aber halt jemand sagen, im Zweifelsfall dann halt der Vorgesetzte, die Vorgesetzte, Doch, das ist wichtig. Du musst dir die Zeit nehmen und du bekommst die Zeit auch.
Ja.
So, da gehören ja mal zwei Parteien dazu. Nochmal zurück zum Kaffeebeispiel. Also, jetzt haben wir den ein ganz tolles Brainstorming gemacht, Ideation Workshop, wie auch immer. Und auch der Praktikant hat uns erklärt, dass es ganz toll wäre, dass die Kaffeemaschine doch idealerweise selber von rechts nach links fliegt, weil dann muss ich da nicht mehr hinlaufen, um den Kaffee irgendwie einzufüllen, weil Kaffeebohnen reinzumachen. Und dann haben wir das schriftlich festgehalten und jetzt startet das Projekt. Und welche Stolpersteine können dann passieren? Also was passiert jetzt sozusagen in den 3 Monaten oder in dem halben Jahr, wo der Prozess automatisiert wird?
Also erstmal, nur weil eine User Story gemacht wird, heißt das nicht, dass das Projekt tatsächlich stattfindet, sondern manchmal stellt man halt an der Stelle tatsächlich fest, das lohnt überhaupt nicht. Also das ist, da ist kein Potenzial, aber man hat vielleicht unterwegs was anderes entdeckt. Also nicht nur, also das, diese Sunk Cost Fallacy, jetzt sind wir schon so weit, jetzt bauen wir es einfach auch, ne? Also
ja.
Da muss man natürlich aufpassen, aber nehmen wir jetzt mal an, da ist ja wirklich rausgekommen, das ist alles sinnvoll und wir wollen das machen. Mhm. Dann kann man natürlich so in das klassische Opportunity Assessment einsteigen und sagen, jetzt gucken wir wirklich mal so ein bisschen nach technischen Möglichkeiten. Wir machen auch die Abschätzung von dem Impact nochmal. Wir wissen genau, welche Stakeholder wir eigentlich mit abholen müssen. Wir gucken uns die Abhängigkeiten nochmal im Detail an und schauen uns auch Priorisierung und Zusammenspiel mit anderen Ressourcen an. Also das ist dann das Erste. Und bevor man dann loslegt, und das ist ja eigentlich das, was im Prozess schon angelegt war, man hat eine Vision, wo man hin möchte. Also viele fangen, das ist so, dass wenn agiles Product Management falsch verstanden wird, dass man sagt, wir fangen einfach mal an und bauen irgendwas und iterieren dann daran rum. Ja, das ist so ein bisschen Missverstand, vor allen Dingen so aus dem Bereich Consumer Produkte, ne, wo ich einfach mal schnell was rausgebe und dann von User Feedback. Das ist, wenn man so technisch interne Lösungen, da muss man aufpassen, dass man nicht das falsche Buch im Product Management liest oder sich die falschen Sachen rausguckt. Also das kann mal sinnvoll sein, also solche Sachen, wie man in der Hack Week macht, ne, dass man das sagen rausschmeißt, man sagt, wir glauben, da ist ein Bedarf und wir bauen mal schnell was und dann wird daraus welch ein richtiges Produkt. Aber an sich sollte man sich überlegen, wo will ich denn damit eigentlich hin? Mhm. Also was ist meine Vision? Vielleicht auch, dass das 2-3 Jahre dauert, dorthin zu kommen. Wie bettet sich das Ganze in meine richtige Architektur und Landscape ein? Und von dort gehe ich auf ein MVP zurück und dann iteriere ich. Und Iteration heißt nicht, ich flansche einfach immer neue Features dran, bis irgendwann mein Turm umkippt, weil das Grundkonzept und die ganze Datenstruktur und alles, was wir aufgebaut haben, nie dafür gemacht wurde, am Ende 50 Features da oben dran zu flanschen, sondern wir hatten vorher schon eine Idee, welche Features da irgendwann reinkommen sollten. Also das ist nochmal so der klassische Fehler, wenn man das zwar alles vorher gemacht hat, aber dann an der Umsetzung nicht weiß, wie war eigentlich das große Bild. Und das heißt natürlich nicht, dass ich heute ein Bild von der Lösung baue und dann die nächsten 2-3 Jahre nichts an dieser Vision ändere. Also das meine ich um Gottes Willen nicht, aber man sollte wenigstens schon mal wissen, laufe ich Richtung Osten oder Richtung Westen? Ja. Mhm. Und wie ist das Ganze eingebettet? Will ich da mit dem Zug hin oder mit dem Schiff, damit ich wenigstens unterwegs nicht auf einmal mich wundere, warum da kein Wasser mehr ist?
Ja, okay. Das heißt also eine detaillierte Beschreibung der User Stories, jetzt sind wir wieder bei dem Thema User Stories, wäre dann ja schon Voraussetzung, weil da steht ja dann drin, ob ich das Schiff oder das Flugzeug oder das Auto nehmen will. Aber das heißt nicht im Rahmen von einem agilen Prozess, dass dann sozusagen das nicht auf der Hälfte des Weges dann vielleicht doch man vom Schiff ins Auto einsteigt. Ne? So hab ich dich jetzt verstanden.
Genau,
also das kann ja dann schon das Ergebnis sein, weil vielleicht dann das Auto dann doch schneller ist auf der zweiten Weghälfte oder das Auto so viel besser ist nächstes Jahr, weil es ein E-Auto ist und kein Verbrenner mehr oder so. Und man dann doch sagt, okay, wir nehmen jetzt das Auto.
Genau, also das liegt ja allein schon daran, dass Technologie sich so schnell bewegt. Ne? Also eine API von OpenAI gab es halt einfach vor 2 Jahren noch nicht. Ne? Also es gibt Technologien, die sind draußen oder halt Änderungen im Tracking oder sonst irgendwas, auf die muss man natürlich reagieren. Und natürlich ändert sich manchmal auch was am Team oder an den Anforderungen, am Kanalmix oder so. Ne? Also von daher, nichts ist in Stein gemeißelt. Aber was ich sagen möchte ist, man sollte schon eigentlich wissen, wo man grob hin möchte und wie man da hinkommen will, wenn man das wieder auf ein MVP einstampft. Weil ein MVP ist ja eigentlich wirklich das, wo man sagt, ich erreiche schon einen Benefit, aber es ist quasi die erste einfache Lösung, die ich bauen kann, als Abstraktion von dem, wo ich hin will. Im mhm. Vergleich zu, wie gesagt, manchmal kann es sinnvoll sein, aber nicht immer in einem Business-Umfeld zu sagen, ich baue einfach mal irgendwas und schmeiße es den Usern hin und iteriere auf Basis des User-Feedbacks, ja. weil dann bin ich leider bedauerlicherweise oft wieder in dem Excel 2.0.
Genau, das irgendwas, das habe ich verstanden, das macht keinen Sinn. Und MVP in deiner Definition oder in der Definition der Idealen wäre dann ja auch irgendwie sozusagen nicht das Endprodukt, sondern ich habe dann eine Excel, also ich nehme mal mein Beispiel von vorn, ich habe irgendwie 4 Excel-Listen, die habe ich bisher irgendwie manuell Montagmorgen zusammengeschrubbt. Und der MVP wäre jetzt sozusagen nicht das perfekte Produkt mit dem neuen Report, mit 52 Wochen in der Zeitbetrachtung und allen möglichen anderen Datenbasen, das vollautomatisiert ist, sondern vielleicht in der ersten Iteration, ich habe jetzt irgendwie die Datenbank dahinter mal irgendwie automatisiert und vielleicht ein Excel-Skript dazu geschrieben, was die Daten automatisch zieht und ich nicht mehr per Copy-Paste, wie aktuell dann sozusagen die Daten rüberpacke. Oder das wäre dann ein MVP. Also ich habe schon eine Arbeitserleichterung, der Report ist noch der gleiche, ja. Ja. Aber sozusagen, ich muss nicht mehr die manuelle Arbeit irgendwie eine Stunde lang jeden Montagmorgen vornehmen.
Genau. Also teilweise ist es halt auch so, dass du, wenn du dann halt auf solche Abhängigkeiten guckst, also wenn man jetzt, wie gesagt, so Creative Automatisierung, einer der Painpoints ist oftmals, dass es so lange dauert, Videos hochzuladen. Ne? Also ja. wenn ich jetzt sage, in einer späteren Iteration möchte ich, dass das System automatisiert auch auswählt, welches Video hochgeladen werden soll. Mhm. Aber es ist quasi eigentlich schon mal ein Benefit für den Campaign Manager zu sagen, du tickerst die nur noch an und der Prozess läuft ab dann automatisiert und du musst nicht immer warten, bis du das nächste hochladen kannst und ähnliches. Ne? Also das wäre zum Beispiel auch ein MVP.
Da, ich würde gerne nochmal auf das Thema Kosten zum Schluss eingehen, weil am Ende, also Mitarbeiter, Kosten sind existent, auch wenn wir, wie vorhin besprochen, das vielleicht nicht trackt. Du hast ein Beispiel genannt, wo es dann mal stattgefunden hat und es tatsächlich mit eingerechnet wurde in CPO, in ROI, aber normalerweise nicht. Auf der anderen Seite hast du ja häufig dann bei einer Automatisierung, wenn du nicht alles selber baust, ja auch externe Tools. So diese Kosten Geld, die musst du einkaufen. Ich hatte mal eine Diskussion, da ging es um Attributionsprojekt. Das war teilweise intern umgesetzt, teilweise extern über eine Agentur. Und dann kam die Agentur irgendwann und meinte, hey, also wir bräuchten jetzt für eine Automatisierung und auch die Attributionsberechnung ein Tool. Es waren irgendwie ein paar tausend Euro im Monat, soll das kosten, dürfen wir das einkaufen und in Klammern die Kosten an euch weiter berechnen. Und spätestens da ist man ja dann schon an dem Punkt, wo man dann halt auch bereit sein muss, Geld in die Hand zu nehmen, aber dann ja eigentlich gar nicht so richtig weiß, okay, was spare ich mir denn jetzt? Also spare ich jetzt sozusagen Menschen bei einer Agentur, in Klammern wie viele überhaupt? Spare ich interne Kollegen? Also diese Rechnung macht ja im Zweifel keiner auf. Muss man dann vielleicht selber machen als Budgetverantwortlicher. Aber erstmal ist es ja, okay, kaufe mir ein Tool ein, damit ich irgendwie jetzt sozusagen irgendwas automatisieren kann. Es sind erstmal Kosten. Mhm. Und ich habe keine Gegenkosten, also kein Saving, das sich total einfach mal schnell nebeneinander legt. Ja, hast du da noch irgendwie ein Rezept für oder eine Art und Weise, wie man damit idealerweise umgeht?
Also ich glaube, egal welchen Case man rechnet, es ist immer schwierig, den Benefit auszurechnen. Ne? Also gerade auch bei solchen, also Einsparung von Manntagen ist noch mit das Leichteste, was man berechnen kann. Aber wie viel besser performt eine Kampagne, wenn eine Optimierung tatsächlich automatisiert, triggerbasiert läuft? Da kann man manchmal so ein bisschen sich rantasten, um zu sagen, es gibt ja komplett automatisierte Kampagnen mittlerweile bei Google und Facebook. Und wie laufen die eigentlich im Vergleich zu den Kampagnen, bei denen ich quasi immer noch sehr viel manuelle Optimierung hinten dran mache? Das ist jetzt nicht 1:1 korrekt, aber einfach nur, dass man sich mal überlegt, in welcher Range spielt sich das denn ab? Weil ich habe teilweise schon irgendwie Effizienzsteigerungen gesehen von 400%, wo ich denke, okay, kann man sagen, wo kommt das denn her? Und am Ende des Tages sollte man vor allen Dingen eins machen, man sollte seine Berechnung transparent machen. Also wenn man da verschiedene Metriken hinten dran legt, wie zum Beispiel, wie viele Mitarbeiter arbeiten, wie lange da dran, als Grundlage nehme ich den Vergleich von diesen zwei Kampagnenarten oder ähnliches, dass man zumindest sagen kann, was ist die Grundlage? Und dann kann man nämlich auch während des Projekts, wenn eine neue Information mit reinkommt oder eine neue Datenquelle irgendwie da ist, dann kann man das auch nochmal anpassen. Und es geht nicht darum, auf den Euro genau das abschätzen zu können. Aber wenn man merkt, selbst mit meiner schlechten Schätzung bin ich im Vergleich zu den Kosten einfach so katastrophal weit von weg, dann weiß ich schon mal, also da kann ich mir das nicht mehr schönreden. Und wenn man aber merkt, also wir sind auf jeden Fall extrem weit drüber, selbst wenn wir konservativ rechnen, dann kann sich das natürlich auch rechnen. Wichtig ist, nicht alles muss sich im ersten Jahr amortisieren, ne? Weil manche Dinge dauern einfach ein bisschen länger. Du hast initiale Kosten, aber dann die Maintenance ist relativ günstig hinten dran, ne? Also das muss man natürlich auch berücksichtigen, wie lange dauert es, bis sich das Ganze rechnet. Aber am Ende des Tages ist zum Beispiel einfach nur wichtig bei der Priorisierung, insbesondere wenn verschiedene Teams Input reingeben, wenn jeder eine andere Logik hat, um Impact zu berechnen, was ich vorhin auch gesagt habe, die eine gucken, was kommt an Revenue rein, die andere gucken in Zeitersparnis. Wichtig ist, dass es transparent gemacht wird und dass wir die gleiche Währung haben, ne? Also nicht, dass wir auf einmal hier Äpfel und Birnen miteinander vergleichen. Also es geht nicht um die korrekte Zahl, es geht um einen vergleichbaren Ansatz und eine Relation im Vergleich zu den Kosten. Und die Kosten aber, wie gesagt, ehrlicherweise überlegen, nach wie vielen Jahren muss ich das Ganze tatsächlich rechnen. Das wäre so mein Tipp da dran.
Super spannendes Thema. Ich habe ganz viel für mich mitgenommen. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Katrin, hat wieder mega viel Spaß gemacht, dich dabei zu haben. Thema, das ja jeden betrifft da draußen. Von daher vielen, vielen Dank für deinen Input.
Vielen Dank auch von meiner Seite.